Lobpreis und Ehre sei dem Lamm. Preis dem Herrn, er ist auferstanden. Ihr Lieben, was für eine Botschaft. Seid ihr schon voll in der Osterfreude angekommen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich hoffe. Denn dass Jesus von den Toten auferstanden ist, das ist eine Tatsache, die die ganze Welt verändert hat und die uns persönlich jeden Tag neu verändern will. Jesus Christus hat den Tod besiegt. Er hat gezeigt, dass seine Liebe so viel stärker ist und alles überwindet. Er hat alles aus dem Weg geräumt, was uns von Gott trennt. Er hat bestätigt, dass alles, was er gesagt und getan hat, wahr ist. Wir haben eben am Anfang so einen kurzen Clip gesehen und ich habe dieses Samenkorn mal ausgewählt, um nochmal dieses Bild aufzugreifen, das Jesus selbst benutzt, ein Samenkorn. Ein Samenkorn, das in die Erde fällt. Und wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt, sagt Jesus, dann bleibt es allein. Aber wenn es in die Erde fällt, dann geht es auf. Es bringt Frucht. Das Samenkorn an sich stirbt aber. Es ist dann nicht mehr wiederzuerkennen. In dem Clip eben war das ein Sonnenblumenkern, der aufgegangen ist. Am Ende ist der Kern aber nicht mehr zu sehen und das platzt so auf. Ich weiß nicht, ob ihr das noch in Erinnerung habt. Und es entsteht ein Leben, das ganz anders ist, als man sich das vorstellen würde vielleicht. Neues Leben, Auferstehung. Ihr Lieben, ohne die Auferstehung ist unser Glaube völlig bedeutungslos. Und die Auferstehung Jesu ist der Dreh- und Angelpunkt von Gottes großartigen Plan mit uns und mit dieser Welt. Und dieser Plan hat ein Ziel, dass Gott alles in allem ist. Bevor ich da genauer darauf eingehe, erstmal die Frage, was bedeutet dir eigentlich die Auferstehung? Vielleicht ist ja der ein oder andere Skeptiker unter uns. Der große Zweifel hat, dass die Auferstehung überhaupt passiert ist. Das ist okay. Ich wollte jetzt aber heute keine Verteidigungsrede halten, ob das jetzt tatsächlich passiert ist oder nicht. Man könnte nach dem Gottesdienst darüber nochmal sprechen. Aber nehmen wir mal an, die Auferstehung stimmt. Ich persönlich bin zutiefst überzeugt, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und dass das Grab leer war. Aber was bedeutet uns das? Was bedeutet dir das? Vielleicht ist das für einige irgendwie eine Selbstverständlichkeit, wenn man jetzt nicht gerade zu den Skeptikern gehört, aber eine Selbstverständlichkeit, die halt einmal im Jahr dann am Osterfest nochmal besonders betont wird. Ich glaube aber für viele, die hier heute sitzen oder dazugeschaltet sind, ist die Auferstehung Jesu Christi die Grundlage für die eigene persönliche Auferstehung. Für viele Christen, für die meisten Christen ist die Auferstehung Jesu Grundlage für das eigene ewige Leben. Mit unserem natürlichen Leben, mit dem natürlichen Tod, ist das Leben nicht vorbei, sondern wir stehen auf zum ewigen Leben in der Herrlichkeit Gottes. Wenn ich mal fragen darf, wer von euch findet sich da ungefähr wieder? Auferstehung Jesu, Grundlage für die eigene Auferstehung. Come on, Stimmungsbild, okay, alles klar, ungefähr. Könnten die meisten sein. Ich gehöre auch dazu. Die meisten von uns glauben an die Auferstehung für das Leben danach. Durch Jesus Christus. Ich habe eine Vermutung dazu. Als ich den Predigttext im 1. Korintherbrief gelesen habe, bekam ich den starken Eindruck, dass wir uns, was die Auferstehung angeht, in einem umgekehrten Trend befinden, als die Gemeinde in Korinth damals. Paulus legt sehr großen Wert darauf, in diesem Text deutlich zu machen, dass die Auferstehung nicht nur für dieses Leben gilt, sondern auch für das danach. Bei den Korinthern ist das irgendwie umgekehrt als, glaube ich zumindest, meine Vermutung, als bei uns. Wir glauben eher an die Auferstehung für das Leben danach als die Auferstehung jetzt. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Ich finde das komisch. Oder ist das nicht irgendwie komisch? Paulus muss bei den Korinthern besonders stark betonen, Auferstehung gilt auch für das Leben danach. Ihr könnt mir nach dem Gottesdienst vielleicht mal sagen, ob ich damit richtig lag oder nicht mit der Beobachtung. Aber genau, es scheint irgendwie so, dass wir, also wenn es jetzt ein bisschen vereinfacht ausdrückt, dass wir mehr Glauben dafür haben, dass wir nach dem Tod zum ewigen Leben auferstehen, als dafür, dass das Leben der Auferstehung hier und jetzt gilt. Für die Korinther war das jedenfalls anders und deswegen legt Paulus da großen Wert drauf. Die Auferstehung Jesu hat einen Prozess in Gang gesetzt, mit dem Gott seinen Plan verwirklicht. Dass Gott alles umfasst, in allem gegenwärtig ist, dass alles durchdrungen ist von seiner Gegenwart. Alles ist Licht und alles lebt aus diesem Leben der Auferstehung. Das ist sozusagen das Ziel für diesen Plan. Das gilt nicht nur für das ewige Leben dann nach dem Tod, sondern es gilt hier und jetzt. In diesem Predigttext erklärt uns Paulus dann den Plan. Der Plan, den es braucht, um das Ziel zu erreichen. Und den gucken wir uns einmal kurz an. Wir gucken danach uns nochmal das Ziel an, erstmal der Plan. Klingt so ein bisschen komisch irgendwie. Das ist der Plan. Der Plan geht in 3 Etappen auf. Die erste Etappe, jede Herrschaft, jede Gewalt, jede Macht wird vernichtet. Zweite Etappe, Jesus Christus besiegt den Tod. Dritte Etappe, wenn all das passiert ist, wenn alles dem Sohn unterworfen ist, dann übergibt Jesus das Reich seinem Vater im Himmel und unterwirft es ihm, sodass dann Gott alles in allem ist. Das ist so eine grobe Zusammenfassung von dem Text. Man muss dazu sagen, dass Paulus das sehr verkürzt darstellt. Das ist jetzt, ich erhebe jetzt nicht den Anspruch, da jetzt in jedem Detail zu erklären, wie das Weltgeschehen dann funktioniert. Es gibt noch sehr viele andere Facetten. Aber erstmal der Einfachheit halber, diese 3 Etappen sind da. Und bei diesen 3 Etappen geht es nicht um eine zeitliche Abfolge. Erst passiert das, dann passiert das und dann passiert das. Das ist ein bisschen schwer für uns zu denken, glaube ich. Aber das ist nicht zeitlich einzuordnen. Das ist mehr wie eine innere Rangordnung zu verstehen. Damit Gott alles in allem wird. Zur ersten Etappe müssen zunächst jede Gewalt und jede Macht vernichtet werden, die sich gegen das Reich Gottes stellt. Ihr Lieben, Gott hat einen Feind. Der Teufel, der Vater der Lüge, wird er auch genannt. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschlingen kann. Wenn jemand Gott sein Leben anvertraut, wenn sich sein Reich dadurch noch mehr ausbreitet, dann sind da Mächte, die versuchen, das zu verhindern. Luther hat in seiner Auslegung des Vaterunsers geschrieben, der Teufel tobt und wütet als ein zorniger Feind mit all seiner Macht und Kraft. Und er nimmt sich zur Hilfe, was immer er kriegen kann. Und dazu gehört die Welt und unser eigenes Fleisch. Es gibt in dieser Welt Mächte, die sich gegen Gott stellen. Und diese Mächte dringen auch in unser Leben hinein. Uns werden Lügen eingeredet oder es werden Ängste in unser Leben gesät. Menschen greifen zu Gewalt. Sie suchen nach Macht oder nach materiellem Reichtum mit allen Mitteln. Das kriegen wir mit. Da sind Mächte, die sich gegen Gott stellen. In dieser ersten Etappe werden nun diese Mächte alle vernichtet. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das aussieht? Dass all das nicht mehr da ist. Neid, Hass, Gewalt. Indem, wie Jesus auf dieser Erde gelebt hat und gehandelt hat und geredet hat, haben wir einen leichten Vorgeschmack darauf sehen können. Jesus hat jeden Kranken geheilt, der ihm begegnet ist. Er hat die Unberührbaren berührt. Er hat Tote zum Leben erweckt. Er hat Menschen befreit aus Gefangenschaften, aus dämonischen Mächten. Er war die Liebe in Person. Er konnte in die Herzen der Menschen sehen. Er begegnete ihren tiefsten Sehnsüchten. Und zu all dem sagt Jesus, das ist das Reich Gottes. Das, was hier passiert. Heilung, Befreiung. Das Reich Gottes ist hier mitten unter euch. In all dem breitet es sich aus. Und die bösen Mächte müssen davor zurückweichen. Jesus ist das Licht. Und er wandelt als das Licht. Und da, wo das Licht ist, da muss die Finsternis weichen. Und dann passiert aber etwas. Jesus wird genau an diese Mächte ausgeliefert. Er wird verraten. Er wird an die Mächte und Gewalten der Welt ausgeliefert, an die, die sich gegen Gottes Reich stellen. Ich habe aus diesem Clip mal am Anfang ein paar Bilder rausgeschnitten, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Das erste Bild: Jesus, der Sohn Gottes, wird ausgeliefert. Man sieht da den Samenkorn sozusagen in den Fängen der Mächte der Welt oder wie auch immer. Jesus wird gefoltert, er wird verspottet, er wird getötet. Und es scheint so, als wäre alles, was er vorher gemacht hat, völlig bedeutungslos gewesen. All die Wunder, all die Heilung, die Befreiung, wie er mit den Jüngern unterwegs war, was er daraus gemacht hat. Es scheint, als ob das alles zunichte gemacht wird. Und dann wird er gekreuzigt. Zweites Bild. Er wird begraben. Jesus wird dem Tod selbst ausgeliefert. Und genau da ist der Sieg. Der Sieg unseres Herrn Jesus Christus. Jesus steht wieder auf. Einmal das dritte Bild. Die Mächte des Feindes und das, was in dieser Welt herrscht und wütet, können ihm nichts anhaben. Die Macht des Todes ist nichts im Vergleich zu ihm. Und das ist dann die zweite Etappe. Und im letzten manifestiert sich dann das Reich Gottes. Etwas Neues entsteht. Ihr Lieben, das ist das Ziel. Gottes Reich, in dem Gott alles in allem ist. Und das wird schön. Ich sage das, weil das ein Zitat von meinem Patenkind ist. Ich habe mein Patenkind gefragt, wie sie sich das vorstellt, wenn Gott alles in allem ist. Ich musste die Frage ein bisschen anders formulieren, aber sie ist 5 geworden. Ich habe sie gefragt, wie sie sich das vorstellt, wenn Gott alles in allem ist. Und sie sagte, das wird schön. Und recht hat sie. Das Ziel ist noch nicht ganz erreicht. Aber mir geht es hier jetzt um 2 Dinge. Das eine ist, Leben aus der Auferstehung gilt für uns heute, hier und jetzt. Und das zweite, Leben aus der Auferstehung für uns jetzt und hier, ist ein Prozess, der seine Vollendung dann in der Auferstehung zum ewigen Leben nach dem Tod findet. Wenn wir diese verschiedenen Etappen, diese 3 Etappen, die ich eben erklärt habe, zeitlich verstehen will, dann muss man fragen, wenn als letztes der Tod besiegt werden muss, wo ist das dann? Wo manifestiert sich das dann? Deswegen war mir das so wichtig, dass du sagst, es ist außerhalb der Zeit zu verstehen. Also, wir können das nicht zeitlich einordnen, aber diese zwei Unterpunkte, das geht auch ganz schnell, sind kurze Punkte. Das Leben aus der Auferstehung gilt für uns heute, hier und jetzt. Das ist etwas, was die Korinther gelebt haben. Dass sie haben das so sehr gelebt, dass sie die Auferstehung dann zum ewigen Leben schon fast vergessen haben. Aber was heißt das, das Leben aus der Auferstehung jetzt zu leben? Und nicht dann erst zu erwarten oder nicht nur. Wenn wir aus heutiger Sicht die Gemeinde in Korinth beschreiben würden, dann würden wir wahrscheinlich sagen, dass es eine sehr charismatische Gemeinde war. Solche Einordnung gab es damals jetzt noch nicht. Aus deren Sicht war das einfach normal. Die haben halt normal Gemeinde gelebt. Das heißt, es gab Gottesdienste, es gab sowas wie Abendmahl. Es ist eine Gemeinde, die reich an Erkenntnis ist. Das beschreibt Paulus so. Sie leben in der Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Und bei den Zusammenkünften haben Leute verschiedenste Gaben eingebracht. Sie haben in Sprachen gebetet, es gab Leute, die prophetisch geredet haben. Es gab sowas wie Heilung, es gab Wunder, es gab Befreiung und so weiter. Das wird alles selbstverständlich beschrieben, dass das da passiert. Fällt euch was daran auf, an dieser Beschreibung? Sie haben praktisch gelebt, was Jesus auch gelebt hat, als er auf der Erde lebte. Heilung, Befreiung, Wunder. Das Reich Gottes hat sich in ihrer Gemeinde auf eine Weise manifestiert, dass der Sieg über den Tod durch Jesus Christus konkret sichtbar wurde. Wenn der Tod, also der letzte Feind, schon besiegt ist, was haben dann Krankheit oder sonstige Mächte bei uns zu suchen? Mir geht es jetzt nicht darum, das irgendwie als gut oder besser oder sonst wie einzuordnen, sondern mir geht es nur darum, mal wahrzunehmen, wie das Leben aus der Auferstehung für die Korinther konkret ausgesehen hat. Leben aus der Auferstehung ist konkret für uns. Und es heißt, dass ich auch endlich aufhören kann, schlecht von mir zu denken oder mich zu verurteilen. Es heißt, dass ich frei sein kann von Lügen, dass ich eigentlich nichts wert bin. Es heißt, dass ich seinen Frieden empfangen kann, obwohl alles um mich herum bergab zu gehen scheint. Es heißt, dass ich versorgt bin mit allem, was ich brauche. Und all das ist ein Prozess. Es geht nicht unbedingt von jetzt auf gleich. Und es muss auch nicht alles direkt perfekt laufen. Aber ich möchte euch heute Morgen ermutigen, Gott konkret Dinge hinzulegen, die seine Auferstehung brauchen. Jetzt und konkret. Wenn wir einen Samen in die Erde legen, dann wissen wir nicht, wie die Pflanze am Ende aussehen wird. Aber es wird eine Pflanze werden, die Frucht bringt. Wir wissen nicht, wie die Dinge in unserem Leben sich entwickeln, wo sie hingehen. Wir wissen nicht, wie sie aussehen, wenn wir sie Gott hinlegen. Aber wir dürfen wissen, dass es schön wird. Es wird gut. Leben aus der Auferstehung ist mächtiges Leben. Wir dürfen wissen, dass es dann von Gott durchdrungen ist. Und wenn es von Gott durchdrungen ist, dann von seiner Liebe und seiner Herrlichkeit. Ich möchte euch ermutigen, ihm hinzulegen, was jetzt in dieser Zeit in deinem Leben Auferstehung braucht. Vielleicht sind das Finanzen oder so. Vielleicht bist du verschuldet. Dann leg ihm das hin. Vielleicht ist deine Familie gerade total zerstritten. Du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst oder wie du damit weiterleben sollst. Leg es ihm hin. Vielleicht suchst du gerade Arbeit oder eine Wohnung. Vielleicht weißt du im Moment auch einfach nicht, wohin mit deinem Leben oder wie du den Alltag bestehen sollst. Leg es ihm hin. Oder du trauerst um jemanden. Leg es ihm hin. Jesus Christus hat den Sieg errungen. Er hat alle Mächte und Gewalten vernichtet. Er hat den Tod besiegt. Und das darfst du annehmen. Ganz konkret für die unterschiedlichsten Situationen. Das darfst du leben. Und so wird Stück für Stück Gott alles in allem. Er wird mehr und mehr. Weil wir ihm anvertrauen, was nur in seinem Reich, nur zu seinem Reich erweckt werden kann. Ich lade euch ein, beim nächsten Lied auch konkret ins Gebet zu gehen. Es heißt, regier in mir, in deiner Kraft. Alles, was ich denke, jedes Wort soll ein Spiegel sein von deiner Schönheit, Gott. Und ich lade euch ein, es konkret zu machen. Und sei es nur eine Situation, die du ihm hinlegst. Eine Sache, die von ihm durchdrungen werden soll, vom Leben aus der Auferstehung. Amen.